In diesem Vortrag stellen wir die Entwicklung eines komplexen QGIS-Plugins vor, am Beispiel der hessischen Lebensraum- und Biotopkartierung, die wird HLBK abgekürzt, das den Prozess einer landesweiten Datenerhebung vereinfacht und strukturiert. Bevor wir anfangen, möchten wir uns aber kurz vorstellen. Mein Name ist Ingo Pfisterer. Ich bin Fachverfahrensverantwortlicher für Biotoperfassungen in der Abteilung Naturschutz des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Du dich?
Ja, das funktioniert noch nicht, aber ich bin Gordon vom Geosys und entwickle im Wesentlichen das Plugin, von daher, und übernehme dann den zweiten Teil vom Vortrag.
So ist es. Ja, steigen wir ein. Die Agenda: Ich werde kurz was über die Ausgangssituation, sprich über Erfahrungen aus früheren Erhebungen, landesweiten Erhebungen vorstellen und insbesondere wie dort die Abläufe waren. Daraus folgend dann Anforderungen formulieren oder die wir uns formuliert haben zur Konzeption eben dieser neuen hessischen Lebensraum- und Biotopkartierung, um dann eben die Umsetzung, wie haben wir es realisiert, aufzuzeigen. Also wie ist der neue Ablauf einer landesweiten Biotopkartierung jetzt unter Anwendung eines Plugin für QGIS. Dann wird Gordon übernehmen und die technischen Lösungen für die Nutzerführung und für das Datenmanagement vorstellen. Ja, dann mal ein paar Gedanken zur Kommunikation zwischen Auftraggeber und Entwickler teilen, ehe er dann zur Zusammenfassung und den Schlussfolgerungen aus diesem Projekt kommt. Ja, bevor wir aber richtig einsteigen, vielleicht noch mal ein paar Worte darüber, was überhaupt Biotopkartierungen sind. Bei Geländebegehungen werden bestimmte, aus Sicht des Naturschutzes relevante Lebensräume und Biotope erfasst. Das heißt, es werden Bereiche abgegrenzt, Objekte gebildet und diese Objekte werden fachlich beschrieben und bewertet. Was zeichnet eine landesweite Erhebung aus? Das heißt, in der Regel werden diese Erhebungen durch Länderfachbehörden organisiert und zur Bearbeitung an externe Gutachter oder Planungsbüros im Zuge von öffentlichen Ausschreibungen vergeben. Das heißt, es sind eine Vielzahl von Aufträgen, die dann bearbeitet werden müssen. Es werden Kartierungslose gebildet und entsprechende fachliche Vorgaben auch erarbeitet im Rahmen zum Beispiel von der Kartieranleitung. Ja, dem allen steht auch bevor, dass das natürlich nicht nur eine große und eine gute methodische Vorbereitung braucht, sondern eben auch eine gute logistische Vorbereitung und auch eine durchdachte DV-Unterstützung. Vielleicht auch noch vorneweg, für diese Kartierungen wird dann den beauftragten Büros eine Reihe auch an Kartierungsgrundlagen zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie bekommen neben ihren Abgrenzungen für die Kartiergebiete auch Vorinformationen aus bisherigen Kartierungen, bekommen Begleitinformationen wie beispielsweise Standortinformationen oder Gewässerinformationen. Und für die eigentliche Erfassung im Gelände bekommen sie auch Geobasisdaten zur Verfügung gestellt, wie den Orthofoto-Hintergrund, auf dem sie dann ihre Objekte abbilden und eben die Bewertung und Beschreibung vornehmen. Daneben auch topografische Informationen oder auch Flurstücksgeometrien. Ja, und wie sah bisher der Workflow aus? Eben für diese vielen Aufträge wurden bislang die Kartierungsgrundlagen tatsächlich individuell konfektioniert, vorbereitet und in der Regel dann über Datenträger, also auf CD-ROM oder was auch immer, den Auftragnehmern zur Verfügung gestellt, die die Daten dann wiederum in ihre eigenen Systeme eingespielt hatten. Es gab kein vorgegebenes System. Und von dort aus dann die Daten beispielsweise für die Geländeerfassung vorbereitet hatten, ihre Begangskarten erstellt haben, ein paar Vorauswertungen gemacht haben, um sich eben dann für die Geländeerfassung vorzubereiten. Die eigentliche Datenerfassung fand wiederum in den Systemen der Auftragnehmer statt. Das heißt, die Abgrenzung der Geometrien in der Regel in GIS-Systemen, allerdings die Sachdatenerfassung, also die Parameter, wurden im besten Fall in einer kleinen Access-Datenbank erfasst. Aber es war nicht selten, dass das einfach in Excel-Tabellen gelandet ist. Und wie man sich vorstellen kann, der Rückfluss dieser Daten, also zum einen waren Sach- und Geodaten in getrennten Systemen erfasst worden und uns als Auftraggeber wurden diese Ergebnisse dann halt in diversen Formaten zurückgeliefert, was einfach dann die Integration und die Qualitätssicherung dieser Daten erschwert hat. Also nicht selten kam es dann gar nicht zum Zusammenspielen dieser Daten, sondern man hat sie auftragsweise einfach in die Fileablage gelegt und das macht es natürlich dann auf einer landesweiten Sicht doch ziemlich schwierig. Ich möchte auch noch einen kurzen Aspekt ansprechen, der nicht unerheblich ist, nämlich die Metadaten- und Stammdatenpflege. Also für solche Aufträge wurden bisher in der Regel keine Metadaten, also sprich die Daten über die Daten, wer hat was, wann oder wo kartiert, erhoben. Das heißt, die Herkunft der Ergebnisse haben sich in der Regel aus der Dateiablage oder aus Dateibenennungen ergeben. Ein weiterer Aspekt, den ich ansprechen möchte, sind die Stammdaten. Also auch früheren Kartierungen waren zwar die Datenstrukturen und die Parameter, die zu erheben waren, vorgegeben, aber die Inhalte oftmals nicht. Das heißt, man konnte Freitext eingeben. Selten gab es Auswahltabellen, die dann in diesen kleinen Access-Datenbanken hinterlegt waren, aber wir hatten keine zentrale Stammdatenverwaltung. Ja, das hat am Ende dazu geführt, dass das Zusammenführen dieser Daten oftmals noch erhebliche Konsolidierungsbedarfe hatte und wir einen riesigen Aufwand betreiben mussten, um dann homogene Daten in einen zentralen Datenbestand zusammenzuführen. Ja, welche Anforderungen haben sich daraus ergeben für eine Neukonzeption der hessischen Lebensraum- und Biotopkartierung? Zum einen, wir wollten eine zentrale Auftragsverwaltung und Stammdatenverwaltung aufbauen. Wir wollten die Kartiergrundlagen, die bisher eben individuell zusammengestellt wurden, eben jetzt zentral bereitstellen und über Geodienste veröffentlichen. Wir wollten eine Anwendung entwickeln, die mittels der Auftragsdaten ein Kartierprojekt automatisiert konfektioniert und die Kartierungsgrundlagen und diese Referenzlisten, Auswahllisten dann automatisch da rein integriert. Für die eigentliche Erfassung war unser klares Ziel, zukünftig erfassen wir nur noch Geometrien und dazugehörige Sachdaten gemeinsam in einer Anwendung, in einem Speicherort. Des Weiteren wollten wir die Sachdatenerfassung eben jetzt Auswahllisten und kontextsensitiv basierend vornehmen. Das heißt, dass man also keinen Freitext mehr eingibt, sondern bestmöglich aus Auswahllisten auswählen kann und im besten Fall sogar diese Auswahllisten noch abhängig sind, was man da vorher vielleicht erfasst hat, dann war die Auswahl im nächsten Schritt eingeschränkt. Auch sollte mit der Erfassung schon eine Qualitätssicherung, also bestimmte Plausibilitäten und Regeln eingehalten werden und geprüft werden. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für die Geometrieerfassung, dass die nach topologischen Regeln erfolgen sollte. Ja, wie ist es am Ende umgesetzt worden? Als QGIS-Plugin. Und zwar als maßgeschneidertes Plugin, das die zentral verwalteten Auftragsdaten und auch die Referenz- oder Auswahllisten über XML-Schnittstellen einbindet und für die Erfassung bereitstellt und auch darüber die Erfassung steuert. Und als zweites, dass Sach- und Geodaten nach einem einheitlichen Datenmodell in einer Datenbank gespeichert werden. Wir haben uns an der Stelle für eine SQL bzw. Spatialite Datenbank auch als Open-Source-Produkt entschieden. Ja, wie sieht jetzt der Workflow nach diesem Wechsel aus? Wir haben ein bisschen Vorarbeit leisten müssen. Wir haben nämlich tatsächlich eine zentrale Datenverwaltung aufgebaut, sprich dort werden Stammdaten wie Auftragsdaten zentral verwaltet. Zudem haben wir die Kartierungsgrundlagen als ArcGIS-Server-Dienste oder WMS-WFS-Dienste veröffentlicht. Aus dieser zentralen Datenhaltung heraus werden auch diese Referenz- oder Auswahllisten als XML-Files in einem Online-Repository vorgehalten. Und jetzt kommt das Plugin ins Spiel. Über eine Auftragsdatei, die wir unseren Auftragnehmern zur Verfügung stellen, das ist sozusagen der Zündschlüssel, können Sie über das Plugin Ihren Auftrag initialisieren und dieser wird dann automatisch für die von Ihnen beauftragten Bereiche und Inhalte konfektioniert. Und ab hier übernimmt das Plugin letztendlich die Auftragsabwicklung. So können die Auftragnehmer über das Plugin auch Ihre Kartierungsgrundlagen und Begangsgrundlagen erstellen. Es gibt ein extra Kartentool, wo Sie Begangskarten relativ schnell und automatisiert generieren können. Die Erfassung erfolgt eben nun integriert in einem System unter Qualitätssicherungskomponenten, und damit haben wir eben einen Speicherort, und die Daten werden gegen eine SQLite-Datenbank gespielt. Und das gewährleistet, dass wir eben standardisierte, homogenisierte Daten zu uns zurückkommen, die wir schnell, effizient in einen landesweiten Datenbestand übernehmen können. Und das ist natürlich der riesengroße Vorteil zum bisherigen Verfahren. Und damit, Gordon, kommst du.
Gut, ist schon an. So. Schon an? Test? Ja. Dann werden wir uns jetzt mal ein paar Key-Features von dem Plugin angucken, wie es funktioniert, ein paar Besonderheiten, auch Probleme, die es mal bei der Entwicklung gab und was wir da eigentlich so an Vorteilen haben. Und wir starten hier mit dieser Projektinitialisierung, hatte Ingo ja schon erwähnt. Also die Kartierer kriegen eine XML mit ihren Aufträgen für ihre Kartiergebiete, schieben die dann in unser Plugin rein und dann wird automatisch ein entsprechendes QGIS-Projekt erstellt. Wir sehen auf der rechten Seite mal das Inhaltsverzeichnis von QGIS, also die ganzen Layer, die da sind, die Stilisierungen, die da sind. Und das kommt komplett aus den XMLs. Das heißt vor allen Dingen auch, wenn das HLNUG dort Änderungen vornehmen möchte, müssen Sie nicht die Entwickler, also uns, kontaktieren, sondern Sie können Änderungen in den XMLs machen und die Projektinitialisierung wird entsprechend angepasst. Wir haben Integrationen von Diensten, WMS, WFS, die Ingo ja auch schon erwähnt hatte. Die werden auch runtergeladen, dass man offline arbeiten kann, im Feld oder im Wald oder wo immer es kein Internet gibt. Eingegrenzt halt durch die Kartiergebiete, die auch bekannt sind. Und es wird auch eine entsprechende Spatialite-Datenbank erstellt an dieser Stelle, die ebenfalls aus den HLBK-Quellen über XMLs gesteuert befüllt wird. Also auch das kann das HLNUG anpassen, ohne Entwickler kontaktieren zu müssen. Was sie nicht anpassen könnten, wäre zum Beispiel die Datenbankstruktur an sich, weil die ist schon ein bisschen komplizierter, da passieren auch ein paar mehr Sachen. Wir nutzen die zum Beispiel, um die Datenintegrität sicherzustellen, mit absolut Standard-Tools, die wir in Datenbanken benutzen. Das sind Trigger und Schlüssel. Trigger sind so eine Sachen, die kann man mit Funktionen verbinden, die man selber schreibt, und die Trigger werden ausgelöst, sobald da jemand versucht, Daten einzufügen, Daten zu ändern, und dann rufen diese Trigger diese Funktion auf, die wir, wie gesagt, selber geschrieben haben. Also wir können individualisierte Tests machen, bevor da irgendwelche Daten reinkommen. Nutzen wir vor allen Dingen für Geometriedaten, und bei Schlüsseln haben wir die Situation, was auch schon mal ein bisschen erwähnt worden ist, wir haben, sage ich mal, eine Tabelle mit Arten, wo alle Arten hinterlegt sind mit Metadaten, und dann können User auch nur diese Daten eingeben und nicht Känguru oder sowas. Und damit haben wir da ein bisschen Kontrolle drüber. Der Vorteil davon, das in der Datenbank zu machen, anstatt in QGIS oder mit PyQGIS, liegt darin, User machen ja manchmal komische Dinge, die Entwickler nicht wollen, dass sie die machen. Und die können sich ja zum Beispiel die Daten nehmen, die Datenbank, und dann händisch da rumfuschen, ohne das Plugin zu benutzen. Wenn wir diese Kontrollstrukturen in der Datenbank drin haben, schränken wir sie da schon ein. Wir haben natürlich auch weitere Tests über das Plugin, was ja benutzt werden soll, mit PyQGIS, wo wir nochmal deutlich mehr machen können, detaillierter arbeiten können. Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel Validierung in Bezug zu Layern, die gar nicht in der Datenbank drin sind, weil sie da nicht reingehören, wie zum Beispiel Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, die ich natürlich nicht in der Datenbank testen kann. Außerdem haben wir manchmal so ein bisschen das Problem, dass Systeme unterschiedliche Ideen davon haben, was ist denn jetzt eigentlich eine valide Geometrie, eine gültige Geometrie. QGIS zum Beispiel denkt sich, so ein Polygon von der Breite von 4 Wasserstoffatomen ist total okay, Datenbanken nicht unbedingt. Und die kommen dadurch zustande oder können dadurch zustande kommen, dass nicht topologisch sauber gearbeitet wird. Und dann bei Verschnitten, so ein Clip oder sowas, entstehen die. Und wir haben halt eine Situation, wo wir auch nicht immer topologisch sauber arbeiten können, weil wir bestimmte Geometrien nicht verändern können. Also Naturschutzgebiete, Kartiergrenzen, nur weil da jetzt ein Biotop endet, können wir da nicht einfach einen Stützpunkt einfügen. Und damit können wir halt nicht topologisch sauber arbeiten. Und das fangen wir dann über PyQGIS ab, geben den Usern jetzt hier auch Feedback, was überhaupt Probleme sind. Wir sehen hier auf der linken Seite mal, also eine Geometrie, die nicht angenommen worden ist. ist dann halt rot umrandet, die ist noch da, dass man die dann auch reparieren kann. Und wir haben einen weiteren Layer, der dann wirklich zeigt, wo sind jetzt die Fehler, und die Fehler werden auch gelabelt, wie wir hier ein bisschen sehen können. Also für jeden Fehler, den wir finden, gibt es eine Beschreibung, was denn jetzt hier bitte zu korrigieren ist. Und die Fehler können sehr klein sein zum Teil, ja, dass wir sagen, wir haben zwar Toleranzen von einem Millimeter, dass man sagt, okay, Millimeter dürfte außerhalb vom Kartiergebiet sein, aber wenn ich sage, ich bin irgendwo 2 Millimeter außerhalb auf einer Strecke von 5 Zentimetern, das findet man ja nicht. Ja, da sagt das Plugin, ist nicht drin, und die denken sich, doch, doch ist. Und deshalb gibt es das Feedback, dass man das auch wirklich finden kann und reparieren kann. Dann, wenn man jetzt erfolgreich so eine Geometrie digitalisiert hat, kommen wir halt in die Aufnahme der Sachdaten rein. Hier benutzen wir Qt als Bibliothek, eine Bibliothek für Benutzeroberflächen. QGIS selbst ist komplett in Qt geschrieben, also alle Menüs, Buttons, Fensterchen, alles Qt, und eigentlich auch alle Plugins benutzen Qt, von daher nichts Besonderes an sich. Allerdings haben wir schon außergewöhnlich komplexe Masken. Wir sehen hier in dem Screenshot vielleicht so 10% der Elemente, die wirklich drin sind, weil wir haben da Tabs und Tabs und Tabs, und da kommt richtig, richtig was zusammen. Die wird halt befüllt, auch automatisch vorbefüllt aus der Datenbank. Sie reagiert auch sehr interaktiv auf die User-Eingaben. Also wenn ein bestimmtes Biotop ausgewählt worden ist, dann kommen schon andere Vorauswahlen mit rein. Es kommt auch rein, was sind Pflichtfelder, was sind keine Pflichtfelder, dass darauf ordentlich reagiert wird. Und das führte tatsächlich auch mal zu einem sehr interessanten Problem, was ich sonst noch nie hatte und seitdem auch nicht wieder. Und zwar hatten wir eine größere Erweiterung gemacht von dem Plugin, dass auch Nationalparkkartierungen funktionieren sollten. Und dann meldete sich das HLNUG und sagte, wir haben hier eine Tabelle, da sollen 20 Sachen drin sein, sind jetzt aber nur 4 drin. Da habe ich das selber probiert ein paar Mal und gesagt, nee, das sind doch immer 20, sieht doch gut aus. Probiert ihr das doch auch nochmal? Dann haben sie es auch nochmal probiert, sah gut aus. Und ein paar Tage später haben sie gesagt, ja, jetzt sind 5 Einträge drin. Also wir hatten irgendeinen Fehler, der war nicht reproduzierbar. Und die sind immer toll, da freut man sich. Normalerweise, wenn man einen Programmierfehler hat, ne, man hat genau denselben Workflow und kriegt immer denselben Fehler. Hier, was, denke ich, schlussendlich das Problem war, ist, dass irgendwann zu viel gleichzeitig passierte durch diese Interaktivität und dieser Menge an Elementen, die wir drinne hatten. Und das kann halt mal passieren durch diese ständige Weiterentwicklung. Also wir haben ja jetzt, weiß nicht, 7 Jahre oder sowas das ist. Also nicht, dass wir 7 Jahre brauchen, um ein Plugin zu schreiben, aber es gibt halt Weiterentwicklung, neue Funktionen. Und dann erreicht man halt mal so einen Punkt, dass man sagt, die Originalarchitektur war dafür gar nicht ausgelegt für so viele Sachen, und dass man dann sagt, okay, wir machen ein Refactoring, schreiben das praktisch nochmal neu, benutzen natürlich so viel Code, wie wir können vom alten, aber müssen das nochmal anpassen auf eine neue Struktur. Also solche Probleme können durchaus mal vorkommen über eine längere Entwicklung. Und wenn wir schon bei Masken sind, können wir auch nochmal ein Beispiel bringen für die Freiheiten, die wir haben. Ein kleines Goodie, und zwar haben wir hier mal eine Windrose eingebaut für die Einfallsrichtung von Hängen, und das ist halt kein klassisches Qt-Element, ne, mit den Dropdown-Checkboxen und so, sonst hätte man das über Checkboxen machen müssen, sondern Matplotlib, das ist eine Bibliothek für Grafiken, also Scatterplots, Histogramme und so weiter. Und hier haben wir einfach ein Tortendiagramm gemacht, und das wird aber jetzt nicht nur angezeigt, sondern das ist interaktiv, dass die User da auch was auswählen können. Einfach, dass uns Programmierung dadurch einiges an Freiheiten gibt. Gut, das sollte jetzt erstmal reichen, ein bisschen für die Funktionalitäten, die wir drin haben. Als ein kleiner Einblick, es gibt natürlich noch viel mehr. Zum Schluss vielleicht mal kurz ein paar Wörter, wenn man jetzt denkt, oh, wir wollen auch ein Plugin haben für Effizienzsteigerung, was so die Kommunikation angeht zwischen Entwicklern und Auftraggebern. Und zwar haben Entwickler halt nur ein begrenztes Fachwissen. Ne? Also ich habe noch nie eine Biotopkartierung gemacht, werde das auch nicht mehr machen. Und wenn man jetzt sagt, ich mache morgens Biotopkartierung, auf dem Mittag dann Breitbandausbau, auf dem Nachmittag noch eine Geodatenbank für Radwege und abends geostatistische Auswertungen für die Entwicklungshilfe, dann kann man nicht in allem Profi sein. Und das setzt deshalb voraus, dass es eine sehr gute Kommunikation gibt, dass es vor allen Dingen eine sehr genaue Beschreibung gibt, was denn alles gefordert ist, wie müssen die Workflows sein, was wollen wir haben, vielleicht auch Mockups, so kleine Skizzen, wie sollen Benutzeroberflächen aussehen. Das hilft dann immer schon sehr, dass wir als Entwickler also nicht raten müssen, was da vielleicht noch rein soll. Ein schlechtes Beispiel war mal, wenn man einfach nur sagt, da sollen jetzt Layer-Validierungen passieren, und ich sage, ja, welche Validierungen, welche Layer, wie groß sind die Daten, welche Techniken sollen wir nehmen, das hilft dann also nicht, und dann muss man im Nachgang nacharbeiten. Gut, dann kommen wir an der Stelle auch zu unseren Take-Home-Messages von dem Vortrag. Da haben wir als erstes, QGIS kann mehr als Geoverarbeitung, in diesem Fall also den Verwaltungsaufwand deutlich reduzieren, in Teilen auch automatisieren. Wir haben über PyQGIS ein extremes Potenzial, QGIS anzupassen für Workflows, wie wir es haben wollen, auch mit individuellen Validierungen, die mit reinkommen. Und schlussendlich können wir auch über die Nutzung verschiedener Technologien, nicht nur QGIS, sondern auch Datenbanktechnologien, Python, die Funktionalität von QGIS nochmal deutlich erweitern, als wenn man nur QGIS benutzen würde. Und damit sind wir durch, haben noch Zeit für Fragen. Und ich will an der Stelle schon mal sagen, wir haben auch noch einen Stand, da werde ich dann zur nächsten großen Pause nochmal da sein. Ja? Gut, das war's.
Ja, vielen Dank.
Ja, so, ja. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass die Frage, die ich auch fragen wollte, hier mit 14 Stimmen, das ist wirklich Rekord bei dem, was ich hier moderiert habe bisher. Warum fiel die Wahl zur Datenhaltung auf Spatialite und nicht GeoPackage?
Ja, kann ich vielleicht kurz was sagen? Ja, also war schon, dass wir ein recht komplexes Datenmodell haben. Das war auch dann die Empfehlung des Entwicklerteams. Natürlich hat dann am Ende an der Stelle auch überzeugt, wobei das Geo-Package jetzt in dem Fall auch nicht unterschiedlich gewesen war. Es ist halt, dass SQLite eine Datei ist, die sich schön austauschen lässt. Das waren jetzt aus unserer Sicht als Auftraggeber schlagende Argumente. Ich weiß nicht, ob es aus Sicht, sagen wir mal, des Entwicklers da noch besondere Argumente gab, aber das hat uns an der Stelle überzeugt.
Dankeschön. Hatte man in Erwägung gezogen, auch die Geodatenerfassung im Gelände zu standardisieren, beispielsweise mit QField-Projektvorlagen?
Nicht von Beginn an. Da sprechen auch Erfahrungen tatsächlich so ein bisschen dagegen. Also es hat eher so Handhabungsgründe. Also zum einen müssen wir sagen, haben wir die Kartierer-Klientel, ohne denen jetzt zu nahe zu treten, das ist eher so eine Generation ab 40 aufwärts. Wir haben tatsächlich Nachwuchsprobleme im Bereich der Geländekartierung, wo jetzt die Affinität vielleicht auch im Gelände mit einem Tablet rumzulaufen nicht sonderlich hoch ist. Der Klassiker ist heute tatsächlich noch die Begangskarte und der Erfassungsbogen, das Erfassungsblatt. Und es hat einfach auch praktikable Gründe, ein Tablet mitzuschleppen, dann Lichteinfall, hält der Akku. Also natürlich haben wir das schon auch im Fokus und tatsächlich jetzt die Entwicklungen im Bereich QFields machen es interessant, aber es wurde jetzt nicht von Anfang an direkt mit in den Workflow aufgenommen.
Über 50, ne? Über 50, ja. Nicht über 40. Ist das Plugin. Kurz davor. Ist das Plugin frei verfügbar?
Nein, im Moment nicht. Also, es ist halt sehr spezifisch auf die Methodik der hessischen Lebensraum- und Biotopkartierung ausgerichtet. Und wir geben es natürlich unseren Auftragnehmern, die von uns beauftragt werden. Mittlerweile sind auch andere Landesbehörden, haben sich angeschlossen und nutzen auch dieses Plugin wie Regierungspräsidien. Der Nationalpark ist ja schon angesprochen worden, kleinere Projekte. Aber das sind sehr direkte, sage ich mal, Kontakte dann von Auftraggeber zu Auftragnehmern. Und es würde auch relativ wenig Sinn machen, es im QGIS Online-Repository zur Verfügung stellen, weil man außerhalb Hessens leider wenig mit anfangen kann, muss ich so sagen.
Klar. Warum wurde ArcGIS-Server verwendet und keine Open-Source-Alternative?
Das liegt am HLNOG und dessen Infrastruktur, Geodateninfrastruktur. Wir setzen hier noch stark auf, darf ich das nennen, ISRI-Produkte. Und da, also einfach weil der Workflow so ist und sich daraus eben ArcGIS-Server-Dienste leicht veröffentlicht ließen, ist das Produkt geworden. Wir nutzen oder binden aber auch WMS-WFS-Dienste ein vom BKG, Basemap oder die Hessische Landesvermessung oder das HVBG hat ja vor ein paar Jahren auch seine Geobasisdaten Open Data gestellt, sodass wir diese Dienste auch einbinden.
Ganz herzlichen Dank nochmal und eine Runde Applaus für Ingo und Don.